Okay, ich würde gerne noch meinen 7. Punkt ergänzen hier, der ganz wichtig ist. Also wir haben bis zum Schluss einen Auftrag. Ich habe das gestern schon gesagt, in all diesem endzeitlichen Chaos, was Jesus uns beschreibt und ankündigt, steht am Schluss und dieses Evangelium wird verkündigt werden allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das bedeutet, wir werden das Evangelium verkündigen. Jesus sagt zwar an einer Stelle, es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann, aber was das genau bedeutet und wann das sein wird, muss uns im Moment nicht interessieren, weil jetzt ist diese Nacht nicht. Und wir können uns nicht rausreden. Wir haben einen Auftrag und das ist egal. Dieser Auftrag ist unabhängig davon, was sich Lauterbach ausdenkt übrigens. Ja? Der ist unabhängig davon, wer in Amerika Präsident ist. Der ist auch unabhängig davon, was Putin tut. Und wir haben einen Auftrag, dass der entscheidende Auftrag ist, was Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Und ich meine, wir brauchen daran einen Anteil. Ganz egal, ob ihr jetzt geht oder nicht, mir ist schon klar, dass nicht jeder von euch ans Ende der Welt gehen kann. Ja? Aber in eurem Herzen könnt ihr das. Und viele Christen machen das nicht mal im Herzen. Die interessiert es überhaupt nicht. Ich muss euch sagen, seit wir tatsächlich diesen Anteil haben an dieser Arbeit im Südsudan, das ist, meine Frau hat uns das eingebrockt. Ja, manchmal brockt sie uns was Gutes ein. Und sie hat gebetet, oder wir haben das beide schon länger gebetet, wir wollen Anteil an den Unerreichten. Und dann gab es diese Möglichkeit, dahin zu gehen in den Südsudan. Leute, ich wollte nicht. Ich habe mich gewehrt, ich habe Angst gehabt. Meine Frau hat gesagt, ich will da unbedingt hin und wenn es sein muss, gehe ich ohne dich. Dann habe ich gedacht, nö, das kommt nicht in Frage, dass du... Aber ich habe echt gekämpft. Ja, ich habe echt gekämpft. Ich habe gedacht, ich komme da um. Ja? Das würdet ihr wahrscheinlich auch denken, wenn ihr da noch nie wart. Und ich habe mich dann entschieden, dahin zu gehen, mit dem Gedanken, vielleicht komme ich da um. Ja. Und wer weiß es, vielleicht komme ich da auch mal um. Wir haben schon gesagt, dann beerdigt mich dort bitte, holt mich nicht nach Europa zurück. Nur am Rand, ja. Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dieser Anteil an den Unerreichten, das ist gar nicht auf der Agenda der meisten Gemeinden. Der meisten Christen. Ja, das ist so weit weg. Und es gibt tatsächlich Unerreichte. Mit Unerreichten meine ich Stämme, die tatsächlich noch nicht das Evangelium gehört haben. Ja? Menschen, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Das sind nicht Menschen, die das abgelehnt haben, sondern noch nie gehört haben. Ja? Und die gibt es und die meisten davon sind unerreicht, weil man die schlecht erreicht. Ja? Und wir haben festgestellt, tatsächlich, wir haben Grenzen, dahin zu kommen. Wir kommen nur eine bestimmte Entfernung von einer Dusche, eine bestimmte Entfernung von einem Kühlschrank, eine bestimmte Entfernung von einem Bett. Ich sage das so heftig. Ich bin ein verweichlichter Deutscher und ihr seid es auch. Ich kann meine Grenzen erweitern. Ich habe sie erweitert. Ich habe sie so weit erweitert, wie ich es nicht gedacht habe. Ich komme schon relativ weit, aber nicht länger als 14 Tage. Ja? Wenn wir jetzt in den Südsudan gehen, im September mit einer Gruppe von 5 jungen Erwachsenen, Bibelschüler von Wiedenest, könnt ihr euch nicht vorstellen, ich bin da seit einiger Zeit dabei, das zu organisieren. Ja? Da muss man organisieren, dass man 320 Liter Wasser dahin bringt. Weil ich will denen nicht zumuten, das Wasser aus dem Bohrloch zu trinken. Ich habe auch gar keine Lust, das zu filtern. Lass uns Wasser kaufen und dahin bringen. 320 Liter für jeden 4 Liter am Tag. Plus Mais und Reis. Ganz einfache Sachen, aber das ist ein Haufen Zeug, wo ich jetzt einen angeheuert habe, dass der das im Vorfeld dahin bringt. Wie der das macht, weiß ich nicht, weil da regnet es gerade. Und ich weiß nicht, wie der da hinkommt im Moment. Ja? Nur ich weiß, wir können nicht anfangen, das Zeug zu kaufen, wenn wir da oben an der Grenze sind. Dann ist es zu spät. Und aber das geht nicht anders. Die verweichlichten Deutschen, wozu ich auch gehört, wir brauchen das dort. Ich kann nicht das essen, was die da essen. Da kann ich nach 2 Tagen nach Hause fliegen. Oder wenn ich Glück habe, bringen die mich irgendwie da raus. Ja? Dann ist es so, das letzte Mal haben die uns gefragt, könnt ihr nicht noch länger bleiben, noch länger unterrichten? Ich habe gesagt, oh, ich würde gerne, aber ich kann nicht mehr. Ich stehe da auch jeden Tag in der Soße, aber das ist so heiß, das Hemd ist sofort trocken. Im Ernst. Ich schwitze ganz genauso, aber das Hemd ist immer trocken. Weil es so heiß ist, das trocknet sofort auf meiner Haut. Und ich bin um 4 Uhr so fertig, dass ich nur noch da lieg. Und das kühlt nachts nicht ab. Also, warum sage ich das nicht? Weil ich dann Opfer bringe. Nein, 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 ihr versteht mich nicht richtig. Das ist für mich kein Opfer, dahin zu gehen. Das ist für mich die höchste Freude. Ich würde mit nichts tauschen. Wenn ihr mir anbietet, Urlaub auf Mallorca zu machen, ich würde in Südsudan gehen. Und das bedeutet, du gehst durch den Busch, da sind Viecher, da sind Schlangen, die musst du mit dem Stock erschlagen können, da sind da andere Gefahren, ja, das können wir alles nicht, das können nur die Einheimischen, aber die können es nur, wenn wir hinter ihnen stehen. Wir müssen so weit gehen, wie wir können und diesen Leuten sagen, geht, wir sind hinter euch, wir helfen euch, wir setzen euch frei. Und wisst ihr, wir haben tatsächlich was zu geben. Wir Deutschen haben was zu geben. Wir haben was, und ich meine damit nicht nur Geld. Wir Deutschen haben eine Art, wie soll ich das sagen, von Gabe, von Ermutigung und Treue, was viele nicht haben. Das glaubt ihr nicht, aber das ist so. Ich merke, dass die Missionare auf dem Missionsfeld, die sagen, wenn du einen deutschen Spender hast, den hast du für dein ganzes Leben. Das ist eine Weisheit, die weiß auch übrigens der DRK. Das DRK weiß das auch. Mein Sohn hat Spenden gesammelt fürs DRK. Wie gesagt, ja, ein deutscher Spender, wenn du den einmal hast, den einmal unterschrieben hat, der macht einen Dauerauftrag. Das macht er, bis er stirbt. Ist wahr. Beim Ami ist das nicht so. Beim Amerikaner ist es so, der gibt dir einmal einen Riesenbetrag, total großzügig, und dann vergisst er dich. Deshalb, Amis sind gut für Projekte, Deutsche sind gut für Menschen. Es ist echt heftig, aber wir haben was an Treue, an Hingabe. Wenn wir das einmal überlegt haben und entschieden haben, dann kannst du dich auf den Deutschen verlassen. Das war auf jeden Fall bisher, war das in unserer Kultur so. Und das ist ein unheimlicher Schatz. Und auch die Gabe der Ermutigung, die Gabe der Lehre, die Gabe zu strukturieren, die Gabe, Probleme anzufassen. Und übrigens, die Deutschen sind nicht kalt. Glaubt das nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein Vorurteil, aber das stimmt nicht. Deutsche sind unwahrscheinlich warm. Man muss bloß richtig warm werden, ja? Und man kann selbst im Schwabenland überleben, als Norddeutscher, ja? Es war nicht so ganz einfach manchmal, aber und deshalb, wir haben was zu geben. Wir müssen so weit gehen, wie wir können, und also auch von den Örtlichkeiten her, lehren, was Gott uns gelehrt hat, weitergeben, was Gott uns weitergegeben hat, und Menschen helfen, weiter ein Stück noch weiter zu reichen, bis hin zu den Unerreichten. Weil der Aufwand, dass wir das tun, ist zu hoch. Ja, ist zu hoch, zu kompliziert, zu logistisch, zu aufwendig, das müssen die Einheimischen tun. Aber die brauchen unsere Hilfe und unsere Freisetzung und unser Gebet, weil das ist unwahrscheinlich gefährlich auch, ja, gefährlich. Und ich weiß, wie die Missionare sich freuen, wenn wir Anteil nehmen und wenn ich denen sage, ja, da gibt es Leute in Deutschland, die nehmen daran Anteil und die beten für euch. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Und nehmt das doch aufs Herz. Ihr müsst das nicht machen im Südsudan. Es gibt noch insgesamt 6.000 unerreichte Stämme, Völker, von 17.000 Nationen, die man rechnet. Also Frontiers rechnet 17.000 oder das Joshua Project 17.000 Völker. Davon sind 6.000 unerreicht. Puh, viel. Ja, das sind teilweise kleine Völker, kleine Gruppen, die tatsächlich noch nicht das Evangelium gehört haben. Und wir brauchen dieses Herz auch in uns dafür. Wir können nicht sagen, es geht uns nichts an. Weil der Herr sagt, er kommt erst wieder, wenn die das Evangelium gehört haben. Und wir können, das ist der einzige Knopf, den ich kenne, wo dran man drehen kann, um Jesu Ankunft zu beschleunigen. Und Petrus sagt, wir sollen seine Ankunft erwarten und beschleunigen. Ich weiß nicht, wie wir die sonst beschleunigen können. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Aber das ist der Knopf, an dem wir drehen können, ist die Völker zu erreichen. Das ist eine Sache. Ich finde es auch wichtig, in Deutschland zu evangelisieren. Absolut. Das müssen wir auch tun. Und das ist unser Auftrag. Und hier gibt es auch unerreichte Völker übrigens, die zu uns kommen. Und, aber die meiste Mission fließt in die erreichten Völker, muss man ehrlicherweise sagen. Der größte Anteil der Mission überhaupt, die geschieht, wenn Gemeinden überhaupt Missionare aussenden, senden sie es normalerweise zu erreichten Völkern aus. Ja? Kenia ist erreicht. Kenia braucht keine Missionare. Bei aller Liebe. Gut, es gibt in Kenia Gebiete, die unerreicht sind. Aber ich komme auch nicht als Missionar dahin. Dass ich komme, um die mit Lehre zu unterstützen, weil das unser Auftrag ist, unsere Gabe ist. Aber ich sehe mich da nicht als Missionar, sondern als Lehrer. Ja? Und so ist Deutschland erreicht. So ist Frankreich erreicht. Aber es gibt ein Land in Europa, was nicht erreicht ist. Wisst ihr welches? Die Türkei. Türkei ist nach der Statistik von Frontiers nicht erreicht. Gemeinde ist kleiner als 0,2% der Bevölkerung. Vielleicht ruft euch der Herr, Türken das Evangelium zu sagen. Japan ist nicht erreicht. Schock. Aber es ist so. Nach der Definition, was ein erreichtes Volk ist, ist Japan nicht erreicht. Erreichtes Volk ist eine stabile, sich selbst reproduzierende, wachsende Gemeinde in einem Land. Das ist in Japan nicht der Fall. Ganz klein, mickrig, braucht ständig Unterstützung von außen. Also, ja, interessant, gell? Wenn ihr euch damit befasst, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Joshua Project ist die Website. Könnt ihr so eine Weltkarte aufmachen, da sind so Fähnchen drin. Dann könnt ihr ganz viele unerreichte Völker und dann kriegt ihr die, wenn ihr da draufklickt, Infos mit Fotos. Mega interessant, das lohnt sich da mal drauf zu klicken. Also, das ist der eine Auftrag, der noch nicht erfüllt ist. Und der liegt vor uns. Ich sage jetzt nicht einfach nur evangelisieren, das ist immer wahr, aber ich sage Verkündigung des Evangeliums an die Unerreichten. Das zweite Ziel, was Gott hat, ist die Wiederherstellung und die Errettung Israels. Sammlung aus allen Völkern, Reinigung, Wiederherstellung, damit meine ich nicht, bitte verzeiht mir, eine menschliche, fromme Israel-Begeisterung. Nein, ich denke, es wird uns klar, dass das nicht Gottes Plan ist, das jetzige Israel zur Vollkommenheit zu führen. Israel ist jetzt wieder, sind wieder die Schlimmsten bei dem, was jetzt gerade abgeht. Und die Forschung an Embryonen und allem, was da vor sich geht, ist eine Katastrophe. Ja? Also darum geht es nicht, dass wir menschlich Israel toll finden und Halleluja Israel. Nein, wir lieben deswegen Israel nur aus einem Grund, weil der Herr Israel liebt. Alles andere trägt nicht. Ja? Aber der Herr hat versprochen, er will Israel sammeln ins Land, er will es reinigen und er will es dort zusammenführen. Israel wird noch durch viel Leiden durchgehen. Aber Gottes Plan ist, Israel zur Erkenntnis Jesu zu führen, am Ende der Zeit. Und er sagt, ich möchte, dass ihr Wächter auf der Mauer seid, Tag und Nacht betet für dieses Volk. Israel segnet. Und Paulus sagt, reizt sie zur Eifersucht. Dadurch, dass ihr nicht das Evangelium verschweigt, sondern ihnen das Evangelium verkündigt, weil das Evangelium ist zuerst für die Juden. Also, Israel ist ein Thema, da könnte ich jetzt noch viel dazu sagen, will ich jetzt nicht, ich will euch bloß daran erinnern, ihr wisst das ja auch. Aber dieser Auftrag ist noch vor uns. Vielleicht ist das deine Berufung, dafür zu beten, dafür zu glauben, dafür zu geben. Lass uns das tun, wenn das dein Auftrag ist. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist die Wiederherstellung der Gemeinde. Es ist, diese drei Punkte sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Hört euch Derek Prince an, die drei endzeitlichen Ziele Gottes. Die Wiederherstellung der Gemeinde, und damit ist nicht gemeint, dass wir gesund, stark und frei und reich und Privatjet und was weiß ich haben. Die Wiederherstellung der Gemeinde zur Heiligkeit und zur Reinheit als Braut. Eine Braut ohne Flecken und Runzel, rein und heilig vor Gott. Das will der Herr, und da sind wir weit davon entfernt. Voller Kompromiss, voller weltlichem Denken, voller Verstrickung in meine Finanzen. Mitmachen mit staatlichen Anordnungen, die nicht von Gott sind. Das wird wegfallen am Schluss. Die echte Gemeinde wird das nicht mehr machen. Die wird einen Preis zahlen, die wird verfolgt werden, die wird äußerlich niedrig aussehen, aber der Geist der Herrlichkeit wird auf ihr sein. Vielleicht sich nur noch in Hauskirchen versammeln, aber das ist nicht der Punkt. Sie wird wiederhergestellt sein als reine, herrliche, allein hingegebene Braut an Jesus. Das ist Gottes Plan. Guckt eure Gemeinde an, wo ihr seid, und vergleicht das damit. Das ist auch der Plan, an dem wir mitarbeiten und auch Menschen zu dem rufen. Ja? Und auch Sünde konfrontieren, auch nicht schweigen. Die Wiederherstellung der Gemeinde. Und zur Wiederherstellung der Gemeinde gehört, dass die Gemeinde eine starke Berufung hat. Neben dieser Evangelisation hat die Gemeinde eine starke Berufung, und das ist Gebet. Gebet. Das hört sich so platt an. Aber Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und Jesus war nie an Gebäuden interessiert. Selbst am Tempel hat er gesagt, der wird abgerissen. Mein Tempel ist meine Gemeinde. Meine Gemeinde soll ein Bethaus sein. Jetzt frage ich euch was. Wie viel beten eure Gemeinden sonntags? Ehrlich. Und schon gar nicht betet die Gemeinde für die Regierung. Das ist unter ferner liefen, ach ja, wir haben noch einen Gebetskreis für die Regierung vielleicht, ja, trifft sich einmal im Monat. Aber Paulus sagt tatsächlich im Timotheusbrief, ich ermahne euch, dass ihr vor allen anderen Dingen betet. Und zwar vor allem für die, die in Hoheit sind. Für die Regierung. Gott will das tatsächlich. Und das ist ein wichtiger Auftrag. Und ich glaube, dass die Gemeinde, die wiederhergestellte Gemeinde, wird ein Bethaus sein. Wisst ihr warum? Weil sie gar nicht mehr anders können. Die werden so desperate sein. So. Die Gemeinde wird deswegen beten, weil sie, das ihre einzige Möglichkeit ist, was sie tun können. Und, aber wir können jetzt schon anfangen. Lasst uns beten. Gebet muss unsere Priorität sein. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich bin von meinem Herzen, von meiner Berufung wahrscheinlich kein Beter. Aber der Herr hat mich gezwungen zu beten. Der Herr zwingt mich zu beten. Ja, das hört sich jetzt hart an, aber es ist ein Stück weit so. Ich kann teilweise, wache ich um 2 Uhr auf und dann will ich wieder schlafen. Der Herr lässt mich nicht schlafen. Ich schlafe einfach nicht ein. Und ich entweder wälze ich mich dann hin und her oder ich sage, okay, Herr, also gut, ich stehe wieder auf, ja. Ich stehe auf, sitze aufs Sofa, bete in Sprachen, bete so lange, bis ich merke, jetzt darf ich wieder ins Bett. Also dann gehe ich ins Bett und schlafe ein wieder. Und das passiert mir regelmäßig, und das mache ich nicht freiwillig. Ja? Der Herr will, dass ich bete. Der Herr will, dass ich bete für unser Land, für meine Familie, für alle möglichen Dinge. Und dann der Heilige Geist betet in Sprachen, weil ich manchmal nicht mich konzentrieren kann. Preis dem Herrn, er weiß, was er betet. Aber er braucht, dass wir in Sprachen beten. Und lasst uns beten. Lasst uns nicht so lange warten, bis der Herr uns in die Enge treibt und wir gar nicht anders können. Das ist nicht unbedingt vielleicht der beste Weg. Aber lasst uns dieses sagen, okay, Herr, ich bete. Ich will beten. Ich will lernen zu beten. Ich will vertrauen. Und das hängt viel mit Vertrauen zusammen. Jesus erzählt dieses Gleichnis von der bittenden Witwe, die beim Richter anklopft, bis der Richter ihr Recht verschafft. Und dann sagt Jesus den Vers, sollte nicht der Vater viel mehr, hört, was der Richter tut, sollte der Vater nicht viel mehr seinen Kindern Recht verschaffen, wenn der Richter das schon macht. Aber wird der Menschensohn diesen Glauben finden, wenn er kommt? Wird der Menschensohn, wenn er kommt, eine Gemeinde finden, die glaubt, dass Gott Gebet erhört? Ich war geschockt, als ich das mit letztens aufging. Sag, Jesus, du stellst das echt in Frage, gell? Könnte sein, du kommst und findest diesen Glauben nicht. Wie schrecklich. Nein, er wird diesen Glauben finden. Eine Gemeinde, die glaubt, dass Gott Gebet hört. Und lasst uns das doch festhalten. Wir glauben, dass Gott Gebet hört. Er hört Gebet. Auch in der Endzeit. Wir kämpfen da in Deutschland Gebet schon immer wieder mal. Um so einen Glauben, muss ich zugeben. Ja? Man schaut auf Deutschland, jede Woche schauen wir auf Deutschland, wir haben immer das Gefühl, seit wir beten, wird es alles immer schlimmer. Und statt besser. Und wir kämpfen manchmal um den Glauben, ja Herr, wir beten, warum sollen wir denn jetzt noch beten? Es passiert ja doch nichts, sozusagen. Aber ich glaube, dass es so nicht stimmt. Ich glaube, dass... Lasst mich das nochmal so sagen. Ich glaube, dass nicht alles durchgekommen ist, was böse Mächte sich ausgedacht hatten in den letzten 3 Jahren. Es ist nicht alles durchgekommen. Ich glaube, dass die Impfpflicht durch Gebet verhindert wurde. Und wir können auch jetzt noch beten. Ich glaube, dass Gott letztendlich das Wort spricht, dass er auch uns gebraucht. Ich weiß es nicht. Es ist auch bisher kein Weltkrieg nach Europa gekommen. Das haben aber schon alle möglichen Propheten angekündigt gehabt letztes Jahr. Ist aber nicht gekommen. Halleluja. War das Gebet? Vielleicht war es das Gebet, ja. Und lasst uns das glauben, der Feind kriegt immer Grenzen gesetzt. Und Jesus steckt manchmal einen Rahmen für unser Gebet. Manchmal sagt er, das könnt ihr ändern, das könnt ihr nicht ändern. Also er sagt ja, ihr müsst fliehen, die in Judäa sind, sollen in die Berge fliehen. Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Er sagt nicht, betet, dass ihr nicht fliehen müsst. Sagt er nicht. Er sagt, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Also das ist scheinbar durch Gebet noch nicht entschieden. Könnte im Winter sein oder im Sommer sein. Und Jesus sagt, betet dafür, dass es nicht im Winter ist, weil das wäre echt heftig für euch. Betet, dass eure Flucht im Sommer ist, aber fliehen müsst ihr. Also das ist ein Beispiel nur dafür, dass es gibt manchmal nur einen Korridor von dem, was wir im Gebet entscheiden können. Aber das können wir, Halleluja. Und unser Gebet entscheidet. Sehen wir auch in diesen Visionen in der Offenbarung, wo diese Gebetsschalen, diese Schalen mit dem Weihrauch ausgegossen werden vor Gott oder gebracht werden vor Gott. Diese gefüllten Schalen, und das sind Schalen, die durchs Gebet gefüllt werden. Und die müssen von uns gefüllt werden. Ja. Unterschiedlich. Wir beten gleich auch noch für Deutschland hier. Also, manchmal sehr vollmächtig, manchmal sehr kümmerlich. Ja? Und alles dazwischen. Und wir beten so, wie Gott uns... Oder wie wir denken, dass Gott uns führt. Manchmal in Gruppen, manchmal in einer großen Gruppe, manchmal auf den Knien, manchmal Lobpreis, ganz unterschiedlich. Wir lassen uns da von Gott leiten und versuchen irgendwie alles zu tun, was wir irgendwie... Oder will jemand anders was sagen? Uwe, willst du was sagen? Oder Beate, wie beten wir? Ja. Genau. Richtig, ja. Obwohl der Schwerpunkt nicht darauf ist, dass wir beschenkt werden, gehen wir jedes Mal beschenkt weg, würde ich sagen. Und ja, aber das Gebet, da möchte ich euch dran erinnern, Gebet ist unser Auftrag. Und da muss die Gemeinde auch wieder hergestellt werden. Ja? Wir haben eine starke Betonung auf Lobpreis in vielen modernen Gemeinden, vielen neuen Gemeinden. Ich bin ja selber ein Lobpreiser, das seht ihr, dass ich das von ganzem Herzen bin. Aber es gibt eine fleischliche Betonung von Lobpreis, die mir echt in der Nase hochgeht. Und da bin ich völlig dagegen, ja? Wenn das nicht abgedeckt ist durch andere Dinge, und da gehört für mich mit Gebet dazu, Gebet der Gemeinde. Wenn das nicht damit abgedeckt ist, dass die Gemeinde auch genauso betet, wie sie den Herrn anbetet, da stimmt was nicht. Und dann wird der Lobpreis zu was, wo ich auch glaube, dass Gott sagt, ich kann das nicht mehr hören. Ja. Kann das Gott sagen? Ja, hat es mehrmals gesagt in der Bibel. Leute haben tollen Lobpreis gemacht, auch im Alten Testament. Und Gott sagt, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören, weil da stimmt für mich was nicht. Sagt er da an der Stelle. Und deswegen müssen wir da an der Stelle aufpassen, glaube ich. Das, trotzdem, ihr seht ja, wir preisen ja den Herrn, ich bin ja auch dafür. Ja. Aber mir ist es immer wieder auch wichtig, diese Pausen zu machen, wo jeder beten kann. Ich habe mich echt gefreut, heute Abend so viele gebetet haben. Wenn das nicht übereinstimmt für mich, wir alle nur immer singen. Und dann, wenn es drauf ankommt, jetzt preisen wir den Herrn mit unseren Worten, da kommt dann nichts, da stimmt was nicht. Ja. Ich sage das, weil ich mich gefreut habe, wie das war heute Abend hier. Aber lasst uns das einmal angucken. Was passiert? Ihr kennt ja das Lied. Die Musik verklingt, alles andere geht. I'm coming back to the heart of worship. Was passiert, wenn die Musik zu Ende ist? Kommt dann noch was oder kommt da nichts mehr? Ja? Und das ist wichtig, dass wir dann Worte finden. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Ja, dann hören sich die Worte, die ich dann sage, manchmal gar nicht so vollmächtig an und so toll. Ja? Aber das ist das, worauf der Herr wartet. Einfache Worte, dass wir ihm das bringen. Herr, ich lobe dich, ich ehre dich. Und wenn es nur eine Wiederholung von dem ist, was wir gerade gesungen haben, wo wir auch ihm was sagen, was bringen. Ganz simpel. Ja, also das ist mein 7. Punkt, unser Auftrag. Der hört nicht auf. Und das ist auch schön, dass der nicht aufhört. Ja, dass der Herr auch nicht sagt, konzentriert euch da mal drauf, dass er gerade so durchkommt. Sondern er sagt, nee, ihr habt bis zum Schluss einen Auftrag. Das ist auch darum, warum wir hier sind. Ja, warum er uns noch nicht weggeholt hat. Und egal wie alt oder jung du bist, das ändert sich auch nicht. Du hast noch einen Teil hier auf der Erde, an seinem Auftrag zu tun. Und wenn es Gebet ist, und je älter ich werde, desto mehr denke ich, Gebet ist das Wichtigste. Komisch, aber das geht mir wirklich so. Und also ich würde euch sogar bezahlen dafür, für mich zu beten. Ich kann das mittlerweile verstehen, vollzeitliche Beter anzustellen, die 8 Stunden am Tag beten. Ehrlich, warum machen das die Gemeinden nicht? Warum machen das die Gemeinden nicht? Das würde ich wahrscheinlich noch eher machen, als einen Pastor anstellen. Sagen, ich stelle einen Beter an. Der betet 8 Stunden am Tag für mich. Das ist das, was die Priester und Leviten hauptsächlich gemacht haben. Den Herrn preisen und beten. Und dafür haben die Geld gekriegt. Oder Versorgung gekriegt. Naja, ich bin ein bisschen polemisch. Ihr merkt das. Ich möchte das auch ein bisschen, sonst schlaft ihr mir noch ein heute Abend. Aber das ist... ja, okay, Gebet kann auch zum religiösen Zeug werden, das weiß ich auch. Da muss man auch aufpassen, ja, dass man nur noch was abarbeitet. Darum geht es natürlich nicht. Ja, das versteht ihr schon, was ich da meine. Aber es ist uns aufgefallen, zum Beispiel in Uganda, wie hoch da das Gebetslevel in den Gemeinden ist. Das ist uns schon aufgefallen. Okay. Lange Rede, lasst uns doch noch beten. Ja, lasst uns erst eine Runde beten für unser Land. Wir haben jetzt so viel geredet und ich denke, wir sollten für unser Land beten, mal schauen, wie der Herr uns führt und dann auch füreinander beten. Unseren Auftrag erfüllen. Aber lass uns da erstmal für unser Land beten. Schauen wir mal, wie Gott uns jetzt leitet, wie wir das machen sollen. Vater im Himmel, wir beten, dass du kommst mit deinem Geist und uns führst und uns auch inspirierst. Ja, Vater, darum bete ich in Jesu Namen. Hilf du uns zu beten. Vater, wir legen dir alles hin, was gesprochen wurde, alles, was gut war, alles, was nicht so gut war, wir geben dir das alles hin. Vater, lass das in unseren Herzen klingen, was wichtig ist, was von dir ist. Und ich bitte, dass du uns jetzt ausrichtest, dass wir erkennen, wie wir beten sollen.